Lernwerkstatt. Auditiv kreative Gestaltung mit digitalen Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast im Rahmen des Schwerpunkt Medienbildung und informatische Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien. Mein Name ist Lilly und in dieser Folge geht es um das Thema DAF-DATS, also Deutsch als Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache. Dazu habe ich mir Bettina eingeladen. Hallo Bettina, freut mich, dass du da bist.
Hallo.
Du bist ja seit vielen Jahren DAF-DATS-Trainerin in der Erwachsenenbildung, hast auch selbst einen Lehrgang DAF-DATS für Pädagoginnen und Pädagogen mit aufgebaut und jahrelang Deutschtrainerinnen ausgebildet. Seit 2015 arbeitest du vorwiegend in Projekten mit Geflüchteten und nimmst häufig kritische Standpunkte ein. Wie steht es deiner Meinung nach um den DAF-DATS-Unterricht in Wien?
Nun, das Thema DAF-DATS ist ein sehr komplexes. Und wenn man das Lernen von Kindern und Erwachsenen auch nicht unbedingt in einen Topf werfen kann, sehe ich doch viele Parallelen zwischen Schule und der Erwachsenenbildung. Im institutionalisierten und im standardisierten Lernen. Auch wenn in den letzten Jahren der Stellenwert von DAF-DATS gestiegen ist, so scheint mir der Bereich in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ein Stiefkind, das man halt irgendwie mitnehmen muss und wo schon die Realität und der Anspruch jetzt weit auseinanderklaffen.
Und wo siehst du diese Kluft?
Naja, das merkt man schon in der Ausbildung. Sprachliche Bildung wird im Lehramt Primarstufe als Schwerpunkt unterrichtet, den man jetzt aktiv auswählen muss. DAF-DATS ist ein Teil davon. So viel zu den Ansprüchen an die Kompetenzen der Lehrperson. Wie sieht nun aber die sprachliche Realität aus? Du unterrichtest ja selbst an einer sogenannten Brennpunktschule.
Ja, 2022, also in meinem ersten Dienstjahr, hatten wir in den ersten Klassen von 50 Kindern 2 Kinder mit Erstsprache Deutsch. Bei 21 Kindern waren die Sprachkenntnisse bei der Einschulung als unzureichend eingestuft. Die größte Herausforderung waren aber die Kinder, die gänzlich ohne Deutsch in die Klassen dazugestoßen sind, teilweise mitten im Schuljahr.
Naja, diese Wahrnehmung entspricht im Prinzip den Daten von Statistik Austria. Laut diesen sprechen im Durchschnitt in einer Grundschule in Margareten 86,2% der Kinder eine andere Umgangssprache als Deutsch. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass sie kein Deutsch sprechen. Manche auch recht gut. Aber fast 10.500 Kinder, ich meine, das muss man sich vorstellen, 10.500 werden in Wien aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse außerordentlich geführt. Rund 4.500 von diesen versauern jetzt in den Deutschförderklassen. Die hat man schon genug diskutiert. Und man glaubt jetzt, dieser Tatsache mit ein paar Deutschförderlehrkräften begegnen zu können. Ein paar Förderstunden pro Woche, die die Kinder dann im Regelunterricht wiederum fehlen? Also das ist meiner Meinung nach absurd. Das ist ein Betrug an Generationen, aber auch an der ganzen Gesellschaft, wenn man jetzt den Bildungsverlust mit all seinen Konsequenzen bedenkt.
Ja, dass die jetzigen Konzepte nicht zufriedenstellend sind, erlebe ich ja auch täglich in der Praxis.
Naja, wenn ich Schulen habe, in denen kaum ein Kind eines Jahrgangs Deutsch als Erstsprache hat, dann muss bitte jede Lehrkraft mit Mehrsprachigkeit und DATS-Unterricht Transkulturalität umgehen können. Dann muss Sprachförderung mit dem gesamten Unterricht verknüpft sein. Und zwar in jedem Fach, überall. Das muss permanent stattfinden. Dafür braucht es andere Konzepte, dafür braucht es ein Umdenken.
Auf jeden Fall. Und wo würdest du da ansetzen?
Naja, das beginnt mit dem eigenen Sprachbewusstsein. Dem Verwenden von leichter bis einfacher Sprache. Nicht zuletzt auch jetzt in Gesprächen zwischen Eltern und Lehrkräften. Und damit meine ich sowohl lexikalisch als auch grammatikalisch. Ohne jetzt die Sprache zu banalisieren oder gar zu verstümmeln. Und das ist gar nicht so einfach. Wie wir wissen, gehört sinnvolle Reduktion einer komplexen Materie zum Schwierigsten. Und Deutsch lernen, da sind wir uns wohl einig, ist definitiv eine komplexe Materie. Das heißt, eine Lehrkraft muss sich der Komplexität der Strukturen bewusst sein, um sie jetzt auf das sinnvoll auf das Niveau runterbrechen zu können, das gerade angesagt ist, damit ich das sinnvoll vermitteln kann und darauf aufbauen kann. Über viele Jahre beobachte ich jetzt schon in der Erwachsenenbildung, wie schwer es zum Beispiel Hospitantinnen, Und dazu gehören auch ausgebildete und erfahrene Lehrkräfte, wie schwer es ihnen fällt, ihre Sprachstrukturen an das Lernniveau ihres Gegenübers anzupassen. Und nämlich dabei authentisch rüberzukommen. Und das ist ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt entsprechend kommuniziere, dann ist die Chance, meine Inhalte zu transportieren, ungleich höher. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Wenn jetzt eine Sekretariatskraft eines Bildungsinstituts an die Teilnehmer, sagen wir von einem A1-Kurs, schreibt, aufgrund der Erkrankung ihrer Trainerin wird am 8.1. kein Unterricht stattfinden, na, dann kann sie davon ausgehen, dass am nächsten Tag 30% der Teilnehmer vor der Tür stehen. Schreibt sie jetzt aber, am 8.1. ist kein Kurs, ihre Lehrerin ist krank, dann ist das auf diesem Niveau für alle klar und verständlich. Also wenn ich die sprachlichen Strukturen, die Lexik oder beides nicht verstehe, dann gehen naturgemäß auch die Inhalte verloren. Andererseits natürlich werden mich jetzt die Strukturen nicht interessieren, wenn sie nicht mit relevanten Inhalten verknüpft sind. Und da sind wir wieder bei der Verschränkung von Sprache und Inhalt.
Wir haben jetzt viel über die Kinder gesprochen, aber du kommst ja aus der Erwachsenenbildung. Wie ist da nun der Stand?
Nun ja, die Erwachsenen lernen ja weniger instinktiv, als Kinder das zum Glück noch tun. Und da werden die Ansprüche an die Deutschlernenden zum einen durch den europäischen Referenzrahmen definiert, der genau festlegt, was auf welcher Niveaustufe jetzt in etwa beherrscht werden sollte. Und zum anderen sind es in Österreich die vom ÖIF standardisierten Prüfungen, die jetzt Zuwanderinnen im Rahmen der Integrationsvereinbarung ablegen müssen. Die Prüfungen entscheiden nun je nach Aufenthaltsstatus über den Verbleib im Land, über mögliche Einbürgerung oder über den Zugang zu Ausbildungen. In Zukunft womöglich sogar über den Zugang zu den sozialen Hilfsleistungen. Das wird ja auch schon ausgiebig diskutiert. Wie man jetzt die Lernenden aber sinnvoll in diese Standards presst, die da festgelegt wurden, das ist die eine Frage. Und ob die Standards an sich für die Zielgruppen sinnvoll sind, und das ist eine andere.
Du hast am Anfang gesagt, dass der Stellenwert gestiegen ist. Wie äußert sich das deiner Meinung nach?
Naja, es gibt auch gute Nachrichten. Es gibt in Wien jetzt im Unterschied zu manchen Bundesländern aktuell eine Vielzahl an unterschiedlichen Projekten. Von der Jugend über die Basisbildung, von klassischen AMS-Kursen und diversen Sonderprojekten bis zu einem großen Projekt des ÖIF für Asyl- und Schutzberechtigte.
Wer oder was ist der ÖIF?
Nun, das ist der Integrationsfonds der Republik Österreich, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und der hat unter Sebastian Kurz quasi Allmachtstatus im gesamten Deutschbereich erhalten.
Was bedeutet das konkret?
Naja, das heißt, der ÖIF legt die Vergabekriterien für die Projekte fest. Er zertifiziert die Institute und die Deutschtrainerinnen. Er gibt die Inhalte vor und die Prüfungen. Er legt Werte fest, die jetzt abgeprüft werden müssen. Er ist praktisch Anbieter und Auftraggeber gleichzeitig. Wobei man dazu sagen muss, als Institution entzieht er sich der demokratischen Kontrolle, ebenso wie dem Kollektivvertrag. Aber da steht er vom anderen Blatt.
Und das Projekt, das du angesprochen hast?
Na, das Projekt heißt Startpaket. Und das hat der ÖIF ab 2023 neu vergeben. Das ist für Wien auf 3 Jahre gerechnet 158 Millionen Euro schwer. Also das ist jetzt nicht nichts. Das ist schon ein gutes Sümmchen. Leider haben die Vergabepraktiken jetzt an große Billigbieter zu einem weiteren Lohn- und Qualitätsdumping und auch entsprechenden Protesten geführt. Und billiger heißt natürlich immer beim Personalsparen. Das heißt konkret noch mehr Aufgaben bei sinkender bezahlter Stundenzahl. Und gleichzeitig wird aber auch Geld verbrannt. Da muss jetzt zum Beispiel jeder und jede Teilnehmerin eines Kurses eine ÖIF-Prüfung ablegen. Und wenn sich jetzt der ÖIF auf seiner Homepage mit 60.000 Prüfungsantritten im letzten Jahr rühmt, dann würde ich schon auch gerne wissen, wie viele Antretende das nicht geschafft haben. Wir müssen als Trainer und Trainerinnen einfach Teilnehmer unter größtem Stress zu Prüfungen schicken, auch wenn wir genau wissen, dass sie nicht die geringste Chance haben, diese auch zu bestehen. Leider finden sich jetzt in den Berichten des ÖIF diesbezüglich keine Zahlen. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie wenig Bedeutung der Outcome letztlich hat. Dass weiterhin standardisierte Prüfungen von so entscheidender Wichtigkeit für die Zukunft vieler Leute jetzt zum Teaching to the Test führt, das muss man nicht extra erwähnen. Dass Lerninhalte, Themen, ebenso wie die Strukturen des Unterrichts, mitunter sehr wenig, wie auch in der Schule, mit den Notwendigkeiten, aber auch den Fähigkeiten der Zielgruppe zu tun haben, das ist ein weiteres leidiges Thema. Und naja, wenn man die Prüfungen anschaut, wenn jetzt Menschen, die aus dem Krieg über das Mittelmeer geflüchtet sind, vielleicht noch zu Fuß über den Balkan marschiert sind und dann bei einer Prüfung über ihre Reiseerfahrungen sprechen sollten, dann ist es mitunter schon gruselig.
Mhm. Du hast ja am Anfang von vielen Parallelen zur Schule gesprochen.
Naja, auch in der Schule hat man oft das Gefühl, dass Lehrpläne, Konzepte, Curricula wenig mit den Kindern zu tun haben, für die sie eigentlich erstellt werden. In der Erwachsenenbildung ist es auch so. Da werden Leute mehrfach durch eine Maschinerie geschleust, die hohe Kosten verursacht. Und es kommt wenig mitunter heraus. Ne? In der Ausbildung der Lehrkräfte fehlt oft das Handwerkszeug. In der Praxis dann auch noch die materiellen und die zeitlichen Ressourcen. Da kannst du sicher ein Lied davon singen. Übrig bleiben ausgebrannte Lehrkräfte, mittelmäßig bis schwache Bildungserfolge, hier wie dort. Wie groß dann das jeweilige Manko ist, hängt oft von der Leitung des jeweiligen Instituts bzw. der Schule ab. Da gibt es in der Erwachsenenbildung zum Beispiel Institute mit Laptop und Beamer als Standardeinrichtung in ausreichend großen Räumen. In anderen arbeiten im selben Projekt Trainerinnen auf ihren privaten Laptops mit ihren Audioboxen, die sie jeden Tag hin und her tragen. Dafür werden dann die Pausen, die eingehalten werden müssen, nicht bezahlt. Andere Institute hingegen bezahlen dann die Pausen, werten diese aber als Vor- und Nachbereitungszeit. Am Ende kommt ziemlich dasselbe raus wahrscheinlich. Und ein weiterer Punkt sind an der Schule wie in der Erwachsenenbildung die administrativen Aufgaben, die jetzt dem eigentlichen Unterricht im Weg stehen und nicht die Aufgabe der Lehrkräfte sein müssten. Und dazu kommt noch die psychosoziale Betreuung der Lernenden. Die fehlt an den Schulen ebenso häufig, wie sie im Startpaket zum Beispiel gar nicht vorgesehen ist. Und da telefoniert dann die Trainerin in der nicht bezahlten Pause mit dem Sozialamt, dem AMS oder die Lehrkraft mit der Kinder- und Jugendhilfe. Oder sonst einer Organisation. Und als letzten Punkt natürlich die Gruppengrößen. Im Startpaket sitzen 16 Personen in einer Gruppe. Das ist auf jedem Niveau. Aus unterschiedlichen Gründen kontraproduktiv. Dasselbe gilt im Prinzip für Schulklassen, die häufig viel zu groß sind. Und dass dann gut ausgebildete Kräfte oft nur kurz im Job bleiben, das ist nicht verwunderlich. Was die Qualität dann zwangsläufig wieder nach unten schraubt.
Und was müsste man da tun?
Naja, erst einmal sämtliche erwähnte Rahmenbedingungen auf ein akzeptables Niveau bringen, würde ich sagen. Stichwort Ressourcen auf allen Ebenen. Ich bin jetzt keine Bildungsforscherin, aber ich sehe täglich, wie bildungsferne Lernerinnen in der Erwachsenenbildung in den Kursen an ihre Grenzen stoßen. Aber in Verknüpfung mit praktischen Handlungen zum Beispiel viel schneller lernen würden. Während andere weit hinter ihrem Potenzial bleiben. Also ich denke, bei vielen Erwachsenen müssten Arbeits-, also Erwerbsleben und Deutschlernen viel enger miteinander verwoben werden. Es braucht auch ein Umdenken. Seit der Reformbewegung im vorigen Jahrhundert sprechen wir jetzt über Individualisierung, über Binnendifferenzierung. Und gleichzeitig werden immer mehr Lernende in zentralisierten, standardisierten Systemen so hart über einen Kamm geschoren, dass dann am Ende Jugendliche bei mir aufschlagen, die in Österreich geboren sind, die 9 Jahre Pflichtschule absolviert haben und deren Deutschkenntnisse unter aller Kritik sind. Also da hat bitteschön das Bildungssystem komplett versagt. Die Antwort ist keinesfalls noch mehr Zentralisierung, noch mehr Sprachstandserhebungen, noch mehr Zwischentests und karriereentscheidende Prüfungen. Noch mehr Stress für Lehrkräfte. Ne? In der Erwachsenenbildung werden so Menschen vom aktiven und gewünschten Berufsleben abgehalten und die wir dringend in vielen Jobs brauchen würden. Und für die Kinder und Jugendlichen werden Zukunftschancen verbaut, die sie unter Umständen nie mehr bekommen.
Nun zu meiner letzten Frage. Was hält dich in diesem Beruf, nachdem er ja durchaus herausfordernd ist und weder die Rahmenbedingungen noch die Bezahlung besonders attraktiv sind?
Naja, ich glaube zum einen noch immer daran, dass die Fähigkeit, lesen, schreiben und sich artikulieren zu können, ein wesentlicher Schritt zur Teilhabe an der Gesellschaft ist. Also im Prinzip ein Grundrecht. Ich liebe immer noch die Sprache und die Vermittlung und ich freue mich immer noch total, wenn jemand was lernt. Egal, ob jetzt ein Wort richtig lesen oder eine B2-Prüfung schafft, die Freude bleibt dieselbe.
Gut, vielen, vielen Dank, Bettina, dass du heute da warst.
Ich sage danke für die Einladung.
In diesem Podcast sprachen wir mit Bettina über Deutschförderung in Schule und Erwachsenenbildung und die Problematik, den Ansprüchen unterschiedlicher Zielgruppen in einem standardisierten System gerecht zu werden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Lili
und Bettina.
Sie hörten Lernwerkstatt. Auditiv kreative Gestaltung mit digitalen Medien. Ein Podcast-Projekt im Rahmen des Schwerpunkt Medienbildung und informatische Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien.